Wir als Fanbeauftragte sind natürlich auch immer so ein bisschen zwischen den Stühlen. Ja, klar, wir arbeiten für den Verein, aber setzen uns natürlich auch für die Interessen und für die Anliegen der Fans ein.
Einmal, immer. Der FCM-Podcast, das Original. Alles, was ihr schon immer über den ersten FC Magdeburg wissen wolltet.
Herzlich willkommen zur achten Ausgabe von Einmal immer, den FCM-Podcast. Auch heute freue ich mich natürlich wieder auf einen prominenten Gast. Bei uns zu Gast ist unser Fanbeauftragter Felix Nebel. Grüß dich, Felix.
Ja, hi, danke für die Einladung.
Mein Name ist Manuel Holscher und ich freue mich natürlich auch wie immer auf euer Feedback und jetzt natürlich zu dieser Ausgabe, aber auch zu den vorhergehenden Ausgaben. Hört unbedingt mal rein, abonniert unseren Kanal und überzeugt euch natürlich von unseren Interviews. Ja, Felix, für die wenigen Leute, die dich vielleicht noch nicht kennen, magst du dich kurz selber nochmal vorstellen?
Ja, Felix Nebel, geboren in Magdeburg, seitdem auch stets in dieser Stadt. Ja, bin jetzt 33 Jahre und ja, aufgewachsen, gelebt, Familie in dieser Stadt und ja, beim Club seit 2006, glaube ich, aktiv damals als Teil der aktiven Fanszene. Vorher in der Kindheit immer mal im Grubelstadion gewesen mit meinem Vater oder auch mit Freunden. Genau, das heißt, die Zeit durfte ich auch noch miterleben. Sicherlich sportlich nicht ganz so interessant wie heute, aber ja, das Stadion noch miterleben zu dürfen, ist, glaube ich, was ganz Großes, was ich nicht missen möchte. Genau, früher selber Fußball gespielt, das ist jetzt die achte Folge. Ich hatte so gut wie immer die Rücknummer 8. Das ist vielleicht ganz passend. Genau, ja. Bin gerne in Magdeburg, lebe gerne hier und ja, auch immer gern beim Club. Natürlich früher viel als Fan, jetzt beruflich, aber irgendwie gehört es auch zur Stadt dazu, dass man zu diesem Verein geht, wenn man nicht irgendwie Handball oder affin ist bei einer anderen Sportart. Genau.
Ja, wir konnten natürlich gar keinen anderen Gast wählen aufgrund der Rückennummer, das wussten wir natürlich.
Danke.
Nein, in der Tat war es ein schöner Zufall, der aber dann natürlich sehr gut passt und ja, dann auch entsprechend gut gewürdigt ist. Du fühlst dich mit der Nummer 8 wohl, das ist schön. Du bist ja nicht allein in der Fanbetreuung, sondern ihr seid insgesamt drei Personen. Vielleicht kannst du mal kurz erklären, wie da so die Schwerpunkte aussehen, wie ihr auch gemeinsam die Sachen angeht. Wie ist denn eure Aufteilung?
Genau, also hier in der Geschäftsstelle sind wir zu dritt mit Brummi noch, Ralf Doberitz und Gerald Altmann. An den Spieltagen und auch bei Veranstaltungen haben wir immer noch ehrenamtliche Unterstützung von 5 Personen zusätzlich. Genau. Das heißt, doch ein ganz großes Team, vor allem an den Spieltagen total wichtig, weil viele Aufgaben anstehen oder auch bei Veranstaltungen. An sich ist es so, dass ja, Brummi den Bereich, also wir mischen, sage ich mal, fast in allen Bereichen voneinander rum, aber haben doch Schwerpunkte, wie du auch schon gesagt hast. Brummi, der, sage ich mal, in der Spieltagsvorbereitung vor allem im Austausch ist mit den Gastvereinen, beziehungsweise den Vereinen, wo wir Gast sind bei Auswärtsspielen, da auch immer wieder die Gästeinfo zusammenstellt. Jetzt als nächstes kommt ja Hertha BSC zu uns. Das ist quasi das, was er erarbeitet für die Fans aus Berlin. Andersrum für die Clubfans, die on Tour sind, das FCM on Tour mit allen wichtigen Infos für die Auswärtsspiele. Von wo kann ich parken, was gibt es im Catering-Angebot, was kostet das und so weiter und so fort. Da ist Brummi ganz aktiv, dann natürlich so auch sein Schwerpunkt, die ganze Trauergeschichte beim 1. FC Magdeburg, wo ja mittlerweile auch noch mit der AG Vereinskultur und anderen Clubfans ein Trauerleitfaden auch erarbeitet wurde. Wir hatten jetzt zum Heimspiel gegen Hannover 96 die Einweihung der Erinnerungswand hinter der Nordtribüne. Ihr seid niemals alleine, wo auch quasi mit der aktiven Fanszene, Block U, Fanrad, nochmal ja, ein Trauerbereich gestaltet wurde. Mittlerweile sind da auch Bänke. Das ist noch ein großer Bereich von Brummi und natürlich die Fanclubs, die auch betreut werden müssen, die sich anmelden, wo es Veranstaltungen gibt, wie Fußballturniere im Sommer oder auch, wir hatten jetzt am Freitag die Fanclub-Weihnachtsfeier. Da ist Brummi auch groß im Thema. Dann natürlich Gerald Altmann als Behindertenfanbeauftragter, der im Spieltag sowohl heim als auch auswärts sämtliche Anliegen für Fans mit Handicap bearbeitet, von ich benötige ein Ticket über aber nochmal bestimmte Zugänge, Parkplätze für Menschen mit Behinderung und so weiter und so fort. Und natürlich als auch immer Highlight der Saison der Behindertentag, der auch in der Rückrunde stattfinden wird dann. Ich bin ja auch natürlich groß in der Spieltagsvor- und Nachbereitung mit dabei. Die Sicherheitsberatung, die vor den Spielen stattfinden, dann auch die neu geschaffene Anlaufstelle für Betroffene von Diskriminierung und Gewalt, den Viktoriaplatz, den wir genau im Zuge des Zweitliga-Aufstiegs auch als Lizenzauflage mit initiiert haben, aber da auch noch eine Leerstelle gesehen haben beim Club, da ein Angebot zu haben für Menschen am Spieltag, die Unterstützung brauchen. Und dann gibt es, sage ich mal, ganz viele kleine Puzzleteile, die so dazukommen. Wir kriegen beziehungsweise machen auch zu sämtlichen Themen Beschwerdemanagement, ja, also Beschwerden am Spieltag, die von Fans kommen, aber auch Beschwerden, Anliegen, Thema Aufkleber, Graffiti in Magdeburg, aber auch Umgebung. Genau, da kommt ganz viel, sage ich mal, so Kleinkram rein, der bearbeitet werden muss. Und den teilen wir uns dann auch auf, haben da auch Schwerpunkte, wer was bearbeitet. Genau.
Darüber sprechen wir später natürlich auch nochmal über das ein oder andere, was dann auch so abteilungsübergreifend dann behandelt wird. Du hast gerade die Fanclub-Weihnachtsfeier auch angesprochen, hast auch vom vergangenen Freitag gesprochen. Das wiederum kann dann ein guter Anlass jetzt sein, dass wir zeigen, wie brandaktuell wir aufnehmen. Wir nehmen nämlich jetzt am Dienstagmittag auf und erscheinen schon am Dienstagnachmittag, bearbeiten das direkt und veröffentlichen das dann auch. Aber nochmal zurück zur Fanclub-Weihnachtsfeier. Es war ja ein Großteil der Mannschaft auch dabei. Kannst du nochmal Revue passieren lassen? Wie lief's? Wie viele waren insgesamt dabei? Wo war's?
Ja, also wir hatten im Stadion gefeiert, in der Hasseröder Lounge hatten über 200 Anmeldungen seitens der Fanclubs, was wirklich eine super Zahl ist. Genau, die Mannschaft war trotz spielfreiem Wochenende ordentlich vertreten. Der Trainer war auch da, viele vom Staff waren da. Ja, das war wirklich schön und auch wertschätzend. Und so konnte dann bei leckerem Vorweihnachtsessen schon zusammen Zeit verbracht werden. Die Kinder konnten sich Autogramme holen, es konnten Selfies gemacht werden. Also auch die Spieler nochmal so zum Anfassen und zum Quatschen, mal außerhalb vom Spieltag. Das ist immer ganz schön. Trotz der Zahl, dann glaube ich doch eine familiäre Atmosphäre. Genau, dazu gab es Musik, es konnte Karaoke gemacht werden, eine Tanzgruppe ist aufgetreten, also wirklich ein schönes Programm und für die Fanclubs ist es auch mal schön, sich untereinander nochmal kennenzulernen. Manche kennen sich schon über Jahre oder sogar Jahrzehnte und dann eben auch außerhalb vom Spieltag nochmal ein Bier oder ein Glas Wein zu trinken, ist auch immer ganz nett.
Ja, die Aufgaben als Fanbeauftragter sind ja extrem vielschichtig, wie du schon angedeutet hast. Was reizt dich an der Aufgabe?
Ich glaube gerade das, also dass es ein total abwechslungsreicher Job ist oder Tätigkeitsfeld, sage ich mal, von natürlich die Spieltage, wo der Club spielt, wo man natürlich auch gern hingeht und es ist auch irgendwo ein Privileg, da zu arbeiten natürlich, jetzt auch aktuell in der zweiten Bundesliga, was natürlich hätte ich mir persönlich auch nie gedacht, dass der Club da mal spielt und genau, wir auch dann oder wir da auch tätig sein können. Genau, zusätzlich natürlich auch Sachen zu organisieren, Sachen irgendwie anzuschieben, Themen zu bespielen, die wichtig sind, wo wir auch immer gucken, okay, was ist gerade aktuell, was ist wichtig, wo haben wir vielleicht auch noch Leerstellen an Themen. Also es ist auch ein großer Bereich, wo wir viel mitgestalten, mitbestimmen können, in unserer Abteilung, aber eben auch darüber hinaus in der Geschäftsstelle immer wieder versuchen, auch, sage ich mal, die Fanbrille oder die Fansicht mit reinzubringen, weil wir natürlich auch als Geschäftsstelle an Mitarbeitenden irgendwie wachsen. Ja, das ist, glaube ich, normal. Wir sind jetzt schon, kann man ja sagen, schon ein paar Jahre in der zweiten Liga, hoffentlich noch viele mehr. Genau, und das ist immer wieder auch wichtig, dass wir uns aufmerksam machen als Abteilung für die Fans natürlich, dass da auch bestimmte Sachen mitgedacht werden müssen. Genau, ja, und dann, man kommt natürlich rum, Ja, man sieht viele andere Stadien, die irgendwie auch beeindruckend sind, lernt auch Mitarbeitende von anderen Vereinen kennen, kann da auch immer nochmal über den Tellerrand gucken, was läuft da vielleicht besser oder auch schlechter als bei uns. Ist immer auch ein bisschen Inspiration, was man da so mitnehmen kann. Genau, also wirklich, ja, das Abwechslungsreiche ist, glaube ich, vor allem im Vordergrund. Und ich bin auch immer Mensch, ich arbeite gern mit Menschen und beim Club, ja, ist natürlich ein breites Spektrum, wie man da trifft, von Kindern, Jugendlichen über wirklich schon Clubfans hohen Alters, die irgendwie noch DDR-Fußball miterlebt haben oder auch Europapokalspiele. Das ist total interessant.
Wie hat sich das ergeben, dass du dann zum Club in diese Funktion gekommen bist?
Ich wurde angefragt, damals meine Stelle, die im Zuge der zweiten Liga des Aufstiegs geschaffen wurde, war besetzt, damals noch mit Dennis Hausner, der uns jetzt auch immer noch an Spieltagen unterstützt, wenn er Kapazitäten hat. Genau, und der hat ja dann nach den ersten Monaten gesagt, weil er auch noch selbstständig ist, es passt nicht so richtig, beide Standbeine aufrecht zu erhalten. Und dann wusste er, dass ich auch FCM-affin bin, Sozialarbeiter bin und da auch gerade auf der Suche war nach was Neuem und wurde quasi aktiv angefragt. Dann habe ich mich beim FCM beworben, damals noch unter Geschäftsführer Alexander Wahler. Genau, hatte Bewerbungsgespräche und habe mich dann quasi durchgesetzt. Und hätte auch nicht gedacht, dass ich dann mal hier arbeiten kann.
Du hast gerade gesagt, du warst Sozialarbeiter. Was hast du genau gemacht und wo warst du da?
Ich war auch in Magdeburg tätig bei einem kleinen sozialen Träger. Und im Bereich der ambulanten Erziehungshilfen, das heißt, wir haben Familien, Kinder, Jugendliche, die in schwierigen Lebenslagen waren aufgrund verschiedenster Gründe, unterstützt. Und das war sehr breit. Ja, also wir haben geholfen bei Anträgen für Behörden, wir haben begleitet zu Kinderärzten in Schulen mit den Jugendlichen, also wirklich je nach Bedarf der Familie oder der Kinder oder Jugendlichen. Und das war auch eine schöne Zeit. Ich glaube, da ist auch, also habe ich auch immer das her, mit Menschen irgendwie arbeiten zu wollen, unterstützen zu wollen, helfen zu wollen. Und war auch eine schöne Zeit. Und was mir auch immer noch in Erinnerung bleibt, in, glaube ich, 90% der Haushalten hing immer ein FCM-Schal oder ein Kind hatte irgendwie ein FCM-Trikot. Und viele treffe ich dann heute auch noch mal zufällig beim Spieltag irgendwie im Stadion, was auch immer nett ist.
Ja, bei deiner Vorstellung hast du es ja auch gesagt, du warst ja auch Teil der aktiven Fanszene. Wie und wann bist du eigentlich genau zum FCM gekommen? Wie hat sich das ergeben?
Also wirklich dann regelmäßig, kontinuierlich ab so 2005, 2006, damals noch die letzten Spieltage im Germa-Stadion, bevor es dann ins neue Stadion ging und umgezogen wurde. Genau, und damals jugendlich interessiert an verschiedenen Jugendkulturen, Subkulturen und die, sag ich mal, Ultrakultur, Ultrabewegung oder Fanszene, Fanblog beim FCM hat irgendwie begeistert, war interessant und da dann reingekommen, auch dann irgendwann die ersten Auswärtsspiele mitmachen dürfen, damals noch hartnäckig die Eltern überredet. Und ja, dann so Stück für Stück reingewachsen. Man lernt Leute kennen, man übernimmt, fängt an, Aufgaben zu übernehmen und kann dann eben auch, was glaube ich dann auch immer so einen Stolz macht, vor allem als junger FCM-Fan oder Ultra oder wie man sich auch immer bezeichnet, dann, wenn man an so einer Choreografie oder einem Spruchband oder ähnlichem irgendwie mitgewirkt hat, das dann auch später im Stadion zu sehen, die Fotos zu sehen. Und das ist, glaube ich, auch das, was vor allem die Ultrakultur eben auch ausmacht, mitzugestalten, für den Club, für die Stadt die Fahne hochzuhalten.
Ja, das ist ein ganz gutes Beispiel, gerade Thema Choreografien. Da kannst du ja mal sagen, wie aufwendig das eigentlich ist, das zu gestalten, weil für viele Fans im Stadion sieht es natürlich schön aus und das ist auch wunderbar, aber da steckt ja super, super viel Engagement, super viel Arbeit mit drin. Wie aus deiner Sicht lief das denn auch, als du aktiv dran teilgenommen hast?
Also im Stadion sieht man 3, 4, 5 Minuten irgendwie was Großes, was hochgehalten wird und dann ist es leider auch schon wieder weg. Die Fotos bleiben natürlich in Erinnerung und werden natürlich festgehalten. Das sind total viel Wochentage, wo sich ja wirklich viele Leute Zeit für nehmen, von ja, Grafiken erstellen am Rechner über irgendwie Sachen ausmessen, Material besorgen und so weiter und so fort. Und dann muss natürlich auch tatkräftig gebastelt, geklebt, gemalt werden. Und das nimmt dann schon mal mehrere Wochen, mehrere Tage in Kauf, wo sich ja auch jetzt die Jungs und Mädels von Blog U wirklich immer ja krass reinhauen, viel Zeit investieren für doch nur einen kurzen Moment. Das ist schon unglaublich. Wie gesagt, macht aber auch Spaß. Ist halt eine andere Freizeitgestaltung. Andere gehen vielleicht ja selber Fußball spielen oder haben andere Hobbys, gehen tanzen oder andere Dinge. Und ja, so verbringt man als Ultra oder Clubfan auch manchmal Zeit eben in großen Turnhallen. Oder wir haben auch, glaube ich, schon in so Reithallen damals gebastelt, weil man braucht natürlich auch Platz, um sowas Großes auszubreiten. Und ja, aber das ist cool, hat Spaß gemacht, macht, glaube ich, allen, die immer noch da tatkräftig mit anfassen, immer noch auch große Freude, da das mitzugestalten, von der Pike bis dann eben zum Spieltag, ja.
Ja, bei dir ist es ja so, du, wenn du auch gerade darüber berichtest, du kannst dich ja super gut in viele Fans auch reinversetzen. Welche Vorteile hat es insgesamt in deiner jetzigen Funktion auch, dass du selber Teil der aktiven Fanszene warst? Nicht nur aufgrund des Zugangs und dass du wahrscheinlich viele Leute auch noch kennst, einfach auch, um wahrscheinlich bestimmte Dinge auch noch besser zu verstehen und nachvollziehen zu können?
Ja, ich sag mal, wir als Fanbeauftragte sind natürlich auch immer so ein bisschen zwischen den Stühlen. Ja, klar, wir arbeiten für den Verein, aber setzen uns natürlich auch für die Interessen und für die Anliegen der Fans ein. Ja, verschiedenste Belange. Und da ist es so, das habe ich jetzt gelernt, natürlich so ein der Fußballzirkus auch als Veranstalter ist natürlich auch vieles total bürokratisch vorgeschrieben, Richtlinien, Vorschriften und so weiter. Und ja, die Kurve, Block U, Ultras sind da oft, sage ich mal, pragmatischer. Und da hilft es mir natürlich schon, sage ich mal so, die Herangehensweise von Fans, von Ultras nachzuvollziehen, weil die eben nicht alle Vorschriften etc. auf dem Schirm haben, müssen die ja auch nicht. Ich glaube, so in bestimmten Prozessen lernt man das dann auch. Und, sage ich mal, einer sehr strukturierten Vorschriften, die wir als Verein auch an Spieltagen haben. Ja, und dann da irgendwie immer die Brücke zu schlagen, das hilft natürlich. Und auch zu gucken, okay, wenn irgendwie Dynamiken sind im Stadion, woher kommen die? Ja, ich glaube, was auch mir hilft, sind natürlich, wenn so Ausnahmesituationen sind, beispielsweise bei Auswärtsspielen, wenn Polizeieinsätze oder ähnliches sind, da irgendwie auch die Ruhe zu bewahren, Überblick zu behalten. Und dann auch irgendwie adäquat handeln zu können, ohne in Panik zu verfallen, sondern zu schauen, okay, was ist jetzt hier los, was kann man tun, trotz dessen, dass vielleicht, wie man so schön sagt, das Kind auch schon im Brunnen gefallen ist, aber dann noch Schadensbegrenzung ja, versuchen zu führen und natürlich auch zu deeskalieren, ja, in solchen Ausnahmesituationen. Und ja, das ist, glaube ich, man kann das auch lernen, aber wenn man natürlich so Stadiongeschehen kennt, Stadien kennt überhaupt als Orte, bei uns das Stadion, aber auch auswärts, dann hilft das schon ein. Und auch, sage ich mal, so die ja, Aufgaben von Polizei, Sicherheitsdienst etc., die alle so am Spieltag Feuerwehr eben mit dabei sind. Ja.
Gab es denn etwas, das du dir im Vorfeld, bevor du jetzt zum FCM gekommen bist, vielleicht anders vorgestellt hast?
Ich glaube, das, was wir jetzt gerade machen, Podcast aufnehmen, das war, stand nicht in der Stellenbeschreibung. Ich habe aber gemerkt, das ist jetzt, glaube ich, mein zweiter oder dritter Podcast, dass da auf jeden Fall ein Interesse gibt. Ich finde das auch cool, weil wir dann immer noch mal so ein bisschen ja, vom hinterm Vorhang noch mal so ein bisschen erzählen können oder was sonst so unser Arbeitsalltag ist. Genau, das ist, glaube ich, so ein Punkt, also viel Öffentlichkeitsarbeit. Dann auch, glaube ich, sämtliche ja, Beschwerden, Anliegen, die so reinkommen, die wirklich sehr breit gefächert sind. Manche Themen wiederholen sich, aber manche sind auch wirklich ganz neu. Und dann ist natürlich, das ist, glaube ich, auch besonders der Unterschied zu meinem alten Job, dass wir hier in der Geschäftsstelle, aber auch natürlich mit anderen Gewerken, die am Spieltag zu tun haben, sage ich mal, sehr interdisziplinär sind. Ja, also wir haben jetzt zum Beispiel euch als Medienabteilung, hatte ich vorher auch noch nie so den direkten Draht zu. Ja, aber das sind dann eben so Sachen, wir sind hier im Haus, haben irgendwie Marketing, Vertrieb, Medien und so weiter und so fort, Ticketing. Und alle haben ihre Aufgaben, alle haben ihre Sicht und das dann so zusammenzuführen, war, glaube ich, auch vorher nicht so absehbar, aber gehört halt dazu. Ja, und bin auch froh, dass es dazu gehört und habe mich auch damals gefreut, dass es so, sage ich mal, unterschiedlich und auch divers ist an Themen bei so einem Fußballverein. Mhm. Ja.
Du hast gerade gesagt, so die verschiedenen Stadien natürlich, die man dann auch erlebt, gerade in der zweiten Liga ist jetzt so eine besondere Situation schon seit einigen Jahren, dass natürlich da Stadien wie das Olympiastadion in Berlin dabei ist oder eben auch der Betzenberg in Kaiserslautern, das Volksparkstadion in Hamburg, jetzt dann natürlich auch noch das Stadion in Köln, des 1. FC Köln dazugekommen ist, wieder. Nimm uns auch gerne mal mit, wie sieht denn so ein Alltag aus, wenn wir jetzt zum Beispiel auf die Spiele so in Kaiserslautern oder Hamburg auch zurückblicken, weil natürlich riesen Fanszenen da auch aufeinandertreffen, da natürlich einfach das Stadion voll ist, große, gute Stimmung dann auch ist. Natürlich auch das ein oder andere, was dann auch drumherum mal passiert. Wie ist denn so euer Alltag, eure Vorbereitung darauf?
Ja, also es kommt natürlich immer darauf an, wie die Spiele angesetzt wurden. Ja, also ein Freitagabend oder Samstagabend ist auch ganz, ja, schon anders als ein Samstag oder Sonntag gegen Mittag. Ja, also das sind immer so die, sage ich mal, die unterschiedlichen Aspekte, die so ein Spieltag mitbringt. Wir sind dann immer, ja, schnell im Austausch, okay, wie können die Fans anreisen, wie können sie auch gut wieder abreisen. Ja, checken dann die Bahnverbindungen, sowohl Regionalzüge als auch die schnellfahrenden Züge, IC und ICEs, und machen uns dann, sage ich mal, ein Gesamtbild über die Situation des Spieltages. Manche Spieltage sind relativ routiniert, ja, jetzt am Sonntag auch in Regensburg, wo man schon öfter war, da kennt man die Begebenheiten. Im besten Fall kennt man auch noch die zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gastvereins oder auch des Sicherheitsdienstes, wie es jetzt zum Beispiel in Kaiserslautern war. Und dann sind schon Abläufe viel routinierter. Man hat auch ein Vertrauen gegenüber dem Gastverein. Das hilft natürlich auch immer, besonders in Situationen, wo man doch irgendwie, wo vielleicht mal ein Konflikt ist oder wo man doch nochmal in Aushandlungen gehen muss. Genau, aber wie du es schon angesprochen hast, ja, so ein Auswärtsspiel in Regensburg ist nicht vergleichbar mit wir spielen im Olympiastadion mit zuletzt 15.000. Ja, das bedarf natürlich weitaus mehr Kommunikation, weitaus mehr Vorbereitung. In Berlin zum Beispiel sind wir vorher zur Sicherheitsberatung hingefahren, um auch persönlich da zu sein, weil da war beispielsweise auch eine Choreo angemeldet, die nochmal gut zu besprechen im Vorfeld. Das sind alles so Aspekte, die da mit reinspielen. Und man darf aber auch immer nicht vergessen, es gibt viele Gespräche vorher, viel Organisation. Und trotzdem gibt es immer einen Bereich, der auch an so einem Spieltag so ein bisschen Überraschung sein kann. Ja, das muss man, glaube ich, auch mitdenken. Jetzt in den anderthalb Jahren, wo ich beim Club bin, als Fanbeauftragter, lernt man da natürlich auch dazu. Ja, und Spiele, die vielleicht auf dem Blatt Papier erstmal nach ja, routiniert, auch entspannt aussehen, können trotzdem konfliktreich sein, ja, oder kann trotzdem ein Thema aufgehen, was irgendwie ein bisschen hakt, wo man dann vor Ort nochmal ein bisschen ja, sprechen muss, vielleicht auch kreative Lösungen finden muss. Aber ansonsten sind wir da wirklich ein eingespieltes Team, wie gesagt, mit Gerald und Brummi, auch zwei sehr erfahrene Kollegen, die auch selbst wenn Standorte für mich neu sind, aber da auch nochmal viel Wissen, Erfahrung haben. Ja, Beispiel jetzt diese Saison DFB-Pokal Offenbach, wo ich damals noch als Fan war. Das heißt, da irgendwie aus Arbeitssicht gar keine Erfahrung habe, aber die eben schon wissen, okay, die Parkplätze sind dort und dort und das hat gut geklappt, das war da nicht so, da müssen wir vielleicht nochmal drauf achten. Das hilft natürlich, ja, dass wir da auch viel Erfahrung im Team haben.
Und im Nachgang, wie ist das dann? Reflektiert ihr dann die Spiele auch nochmal nach, um zu gucken, wie welche Situationen auch gelaufen sind, um dann eben da auch was für die nächsten Partien mitzunehmen?
Definitiv, ja. Also wir als Team sowieso machen immer nochmal eine Spieltagsauswertung, aber wir gucken auch immer vor allem mit unserem Veranstaltungsleiter als auch Sicherheitsbeauftragten, dass wir regelmäßig die Heim- als auch Auswärtsspiele uns nochmal angucken. Wo gab es vielleicht auch Probleme, wo gab es Konflikte, wo gab es vielleicht auch Auseinandersetzungen? Und da ja, besprechen wir das rück und gucken dann auch immer schon nach vorne, was in den nächsten Partien. Jetzt ist es so, dass leider die nächsten Spiele sehr kurzfristig terminiert wurden. Ja, also Münster knapp vier Wochen vorher. Das ist natürlich dann immer relativ kurzfristig und da würden wir aus Fansicht und auch als Fanbetreuung natürlich irgendwie wünschen, dass das schon planbarer ist, ja, weil Themen wie An- und Abreise dann schon besser kalkuliert werden können. Ja, damit müssen wir dann, sag ich mal, immer ein bisschen leben und uns daran langhangeln, was uns die Terminierung zur Verfügung stellt. Genau, aber da gucken wir schon auch immer die Lernprozesse mitzunehmen. Sicherlich gelingt uns da nicht immer alles, aber wir versuchen immer, da das Positivste rauszuholen.
Ja, Diskussionen nach dem Spiel gibt es auch immer mal wieder, wenn es einen Einsatz von Pyrotechnik jetzt gibt. Logischerweise vor allem auch, was die Strafensituation seitens der DFL, des DFB auch angeht. Wie stehst du dazu? Es gibt ja sehr differenzierte Meinungen und ich glaube auch nicht die eine richtige, aber beim Thema Strafen ist das ja, glaube ich, schon so, dass seit Jahren eigentlich darüber diskutiert wird.
Ja, ja, also wir haben Pyrotechnik, ja, und das nicht nur in Deutschland, sondern auch in den ja, angrenzenden Ländern weltweit kommt das zum Einsatz. Klar, wir als Verein müssen denn damit umgehen. Ja, aus unserer Sicht ist es immer wichtig, als Fanbeauftragte, dass, wenn sowas stattfindet, dass keiner verletzt wird, dass alle da auch wieder gesund und munter nach so einer Pyroaktion oder nach so einem Spiel auch nach Hause gehen können. Jetzt meine Erfahrung zeigt, dass es in Magdeburg auch so ist. Ja, also wir hatten vor langer Zeit DFB-Pokalspiel gegen Eintracht Frankfurt, wo dann Pyrotechnik auch durch Gästefans in Heimbereich geworfen, geschossen worden. Ja, das ist natürlich immer so, sage ich mal, die Vollkatastrophe. Und das ist auch ganz wichtig bei dem Thema, dass man eben unterscheidet, was für Pyrotechnik findet statt, ja, im Rahmen von Choreografien, wie wir es fast immer haben. Dann aber auch, bleibt Pyrotechnik in der Hand, wird es in den Innenraum geworfen, wird es in andere Blöcke geworfen. Das ist total wichtig. Und da versuchen wir auch gegenüber DFL und DFB schon uns stark zu machen, das zu differenzieren und da eben auch die Strafen zu differenzieren. Was man sagen kann, dass natürlich die Strafen hin weiter sehr hoch sind, ja, und ja, dass man darüber auch sprechen muss. Das ist, glaube ich, total wichtig. Und ja, dass es keine großen Negativbeispiele oder Vorfälle gibt in Stadien. Ja, weil du kannst, sag ich mal, 100 Pyro-Einsätze haben, wo nichts passiert ist, aber wenn du einen hast, wo wirklich mehrere Personen verletzt wurden, reißt sich das natürlich in der Debatte natürlich total zurück. Ja, und die Veranstalter haften, die Feuerwehr guckt immer drauf und die Verbände sowieso. Ja, das heißt, es ist nicht ganz einfach, aber ich glaube, da konnte in der Entwicklung, wenn man sich, glaube ich, 90er Jahre, Anfang 2000er Pyrotechnik anguckt, das wurde schon noch anders verwendet als heute. Und das liegt eben auch an den Ultras, an den organisierten Kurven, die das nutzen, dass sie organisiert sind und sagen, okay, wir wollen die und die und den Einsatz von Pyrotechnik in dem Format. Ja, und genau.
In den Schlagzeilen immer mal wieder, beziehungsweise auch, es gibt immer wieder Anfragen bezogen auf andere Thematiken, wie zum Beispiel auch Aufkleber oder Graffiti. Da haben wir beiden ja auch immer die Erfahrung gemacht, dass wir uns da dann diesbezüglich auch austauschen. Auch von dir einfach noch mal ein paar Worte dazu, wie da so deine Sicht der Dinge ist, bezogen auf Aufkleber. Und gerade beim Thema Graffiti kann ich ja auch sagen, gibt es ja immer wieder die Möglichkeit und auch die Ideen, da setzen wir beide uns ja auch stark für ein, Graffiti eben auch als Kunst zu sehen und dafür auch Flächen zu schaffen, glaube ich, um zu zeigen, dass es auch anders geht. Wie ist deine Sicht insgesamt sonst auf gerade beide Themen und nimm uns gerne mal mit, weil eingangs hatten wir auch über die vielen E-Mails gesprochen, die wir beide ja dann hin und wieder mal bekommen.
Ja, genau. Also ich glaube, man kann schon sagen, dass wir ja fast wöchentlich da Beschwerden in dem Bereich kriegen, die wir dann auch beantworten, die wir auch mitnehmen natürlich ins Team. Ich glaube, als was jetzt Graffiti angeht, Vorzeigeprojekt kann man immer noch oder kann man besonders das Uli-Kino in Magdeburg nennen, was damals im Zuge von Europapokal, dem Jubiläum 74 entstanden ist, damals Uli-Kino-Fanprojekt. Und ja, das glaube ich auch als so ein bisschen, kann man fast sagen, Stadtgalerie, wenn man mal in Stadtfeld ist und da langschlendert, wirklich gelungen ist. Ja, abgebildet ist der Wimpel von damals mit dem Ergebnis und den ja, Unterschriften der noch lebenden Spieler. Ja, also wirklich schreibt auch Geschichte und erzählt auch eine Story. Ja, und natürlich einen total großen Erfolg unseres Vereins. Da sind wir Sachen, da setzen wir uns für uns ein oder setzen wir uns für ein, dass mehr Flächen geschaffen werden, wo eben auch solche Projekte entstehen können. Klar, illegale Graffitis und auch, sage ich mal, Schmierereien oder Tags gibt es trotzdem. Ja, das sind, so sagen wir auch natürlich, Straftaten in Form von Sachbeschädigungen. Aber auch die würden jetzt wir oder der Trainer oder ich glaube sogar der Papst sagen, bitte lass das an die Clubfans und nach draußen. Das würde nicht passieren. Ja, man kann nicht, also von heute auf morgen oder allgemein, Graffiti gibt es auch über Fußball hinaus. Das heißt, selbst wenn wir uns mal alle Fußballgraffitis wegdenken würden, gäbe es sowas trotzdem. Fußballgraffiti ist eben in Form der Subkultur dazugekommen. Das muss man, glaube ich, so in der Entwicklung schon sagen. Das gab es vor 30 Jahren noch nicht, dass man da eben das mit aufgenommen hat, um eben, sag ich mal, sein Gebiet, Revier zu markieren, ja, aus Fansicht. Und wir versuchen da eben, sag ich mal, in Gespräche zu gehen, Klinken zu putzen, um eben Flächen zu schaffen. Ja, und bei Aufklebern ist es ein bisschen anders. Klar, wir beobachten, dass viele Beschwerden auch vor allem außerhalb von Magdeburg kommen, aus den Regionen. Da sind wir auch im Austausch und müssen aber auch sagen, dass sowohl Graffiti als auch Aufkleber nicht, ja, mit Genehmigung des ersten FC Magdeburg passieren, ja, sondern da das ist selbst organisiert. Aufkleber kann sich heutzutage jeder online, sogar vom Handy in wenigen Minuten bestellen. Das heißt, die Zunahme ist auch irgendwo durch, sage ich mal, einen einfacheren Zugang irgendwo erklärbar. Und man muss gucken, okay, vor allem wenn, sage ich mal, auch eingegriffen wird in den Straßenverkehr beispielsweise, wenn Verkehrsschilder, beispielsweise Feuerwehrzufahrten oder ähnliches gar nicht mehr lesbar sind, ist das natürlich wirklich eine Gefährdung dann auch im Krisenfall. Ja. Und da sagen wir, okay, wir versuchen das Thema in Richtung zu lenken, versuchen auch Clubfans dafür, sage ich mal, uns Gehör zu verschaffen. Ähnlich ist es bei historischen Gebäuden, Kirchen. Ja, ich weiß immer noch, auch in meiner aktiven Zeit gab es mal eine Schmiererei am Dom. Ja, und jetzt muss man überlegen, okay, das ist das Wahrzeichen und da sprüht irgendwer mit blauer Farbe FCM dran. Ja, da ärgert man sich selber, das ist sinnlos und es gibt irgendwo Grenzen. Ja, und ich glaube, klar, auch da ist es eine Sachbeschädigung, aber im Diskurs muss man schon gucken, der Aufkleber an der Laterne ist ein anderer Fall als ein Verkehrsschild, was ich nicht lesen kann und auch irgendwie ein historisches Gebäude oder ja, auch Hinweistafel in der Stadt. Ja, und Clubfans werben ja auch immer für ihre Stadt. Ich glaube, sind da auch stolz drauf und dann gehört es auch dazu, für Stadt und Region, sage ich mal, da die historischen Gebäude auch so zu belassen, wie sie sind, weil sie sind Wahrzeichen und die gehören gepflegt. Ja, und so gehört auch die Stadt gepflegt. Genau. Ja, aber man muss mit den Fans sprechen, ja, dass die das weitertragen in ihre Kreise. Und da gibt es auch, wir hatten neulich wieder einen Austausch, wo so ein schönes Beispiel aus dem Harz war. Wer den Harz kennt, da gibt es viele schöne Wanderwege und da gibt es auch viele Hinweisschilder zur Geschichte. Und da ist eben auch, sage ich mal, der Konsens, Wanderhinweisschilder von Wanderwegen, die bleiben eben frei. Ja, da geht keine Farbe drauf, da geht auch kein Aufkleber drauf. Und das sind genauso Sachen, die dann auch wirken können. Und damit erreicht man immer noch nicht alle. Ja, also dann gibt es immer noch welche, die das trotzdem machen. Aber das ist natürlich ein guter Ansatz. Ja, und deswegen versuchen wir da viele Gespräche zu führen. Das ist immer nicht so sichtbar, weil das an Spieltagen oder auch mal unter der Woche oder auch am Telefon passiert. und man jetzt nicht so das Ergebnis hat und man sagen kann, okay, jetzt haben wir irgendwie 1000 Aufkleber weniger irgendwo oder 50 Schmierereien an Hauswänden. Das ist nicht so richtig messbar. Ja, aber wir streuen das immer. Wir äußern dazu auch uns eindeutig in Presseanfragen und genauso werden wir es auch weiter tun.
Wie wichtig so ein konstruktiver Austausch sein kann, hatten ja auch die Situation rund um die Bahnbeschädigung nach dem Hertha-Spiel, glaube ich, gezeigt, weil da war es erst so, dass es medial gespielt wurde, dass sich dann auch Teile der Verantwortlichen von Odeck medial geäußert hatten, bis wir dann eigentlich gemeinsam an den Tisch kamen. Und ab diesem Zeitpunkt hat man eigentlich gemerkt, zum einen medial wurde so ruhiger, was dann gut war, weil aber eben trotzdem gesprochen wurde. Vielleicht kannst du das nochmal, weil du ja Teil dieser Gespräche auch warst, Revue passieren lassen, wie da dann eben der Austausch einer trotz schwierigen Situation dann trotzdem konstruktiv vonstatten gehen kann.
Ja, definitiv. Also wir sind dann auch nochmal den offiziellen Weg gegangen, die ODEC anzuschreiben, auch über unseren Geschäftsführer. Und dann kamen wir relativ schnell zusammen und hatten nochmal einen ehrlichen und konstruktiven Austausch. Ja, wir hatten jetzt die Planung für das Spiel Hertha BSC am 29.11., die zu uns kommen. Und da ist natürlich auch, die fahren auch mit dem ODEC. Das sollen im besten Fall die Züge auch am Tagesende heile sein, sauber sein, so sauber, wie es nach dem Fußballspielen sein kann. Am besten nicht voll beschmiert und vollgeklebt. Das heißt, das hält auch immer noch nach. Ja, und da sind wir auch immer noch in Austausch, beziehungsweise immer wieder auch in Hinweisen, was es braucht, dass sowas nicht wieder passiert. Ja, vor allem damals bei der ODEC war es eben so, dass auch viele unorganisierte Clubfans auswärts gefahren sind. Das ist im ersten Moment soll das natürlich auch so sein und ist auch schön. Aber da sind dann eben auch solche Vorfälle, wo auch innerhalb der Fanszene nicht reguliert wird. Ja, weil die kennen sich nicht, das sind Einzelpersonen und man würde sagen, sie benehmen sich ein bisschen wie offene Hose. Ja. Genau, das konnten wir mit der ODEC gut aufklären, haben da auch viel Verständnis nachträglich von der ODEC bekommen. Ja, wir konnten da auch nochmal klar unsere Haltung äußern und sind jetzt eben so, dass wir sagen, okay, Anfang nächsten Jahres spielen wir wieder in Berlin, wahrscheinlich wieder mit vielen Clubfans auswärts und gehen dann schon nochmal einen Tick eher in die Organisation und den Austausch, dass es am besten nicht passiert.
Wie wichtig, glaube ich, so ein konstruktiver Austausch auf der einen Seite, aber auch eine tiefere Recherche auf der anderen Seite ist, zeigt sich, glaube ich, auch an diesem Thema rund um die Choreografie zum KSC-Spiel, weil da gab es direkt nach der Choreografie, weil da etwas aufgekommen ist, dann eben über die sozialen Medien, dass das Spruchband angeblich eben vermeintlich einen rechten Hintergrund hätte, zumindest eine Verbindung zu einer Band, die der rechten Szene zugesprochen wird. Die Medien sind sofort draufgesprungen und wir wiederum haben eigentlich das, glaube ich, so gemacht, wie man es auch machen sollte im ersten Gang, dass man erstmal guckt, man kündigt Gespräche mit der aktiven Fanszene an, stellt natürlich eh klar, wofür der Club auch steht. Logischerweise, Teil des Clubs ist auch die aktive Fanszene, also wofür auch die aktive Fanszene steht, dass es sehr weit hergeholt ist, solche Vorwürfe direkt dann zu äußern. Und diesen Austausch hat es ja gegeben. Vielleicht kannst du auch dazu nochmal was sagen, wie dieses Thema dann auch wirklich differenziert aufgearbeitet wurde, weil das ja mit einer Recherche verbunden war, die wir so ein bisschen übernommen haben, kann man fast sagen.
Ja, ich glaube, wir hatten ja schon nach Abpfiff die ersten Meldungen und ich konnte dann schon ein paar Minuten nach Abpfiff auch schon mit Leuten von Block U sprechen dazu und ich glaube, der Montag und Dienstag danach haben die Telefone nicht stillgestanden. Wir haben viel telefoniert, konnten, wie gesagt, mit Vertretern von Block U sprechen, auch vom Fanclub Köthen, vom Block U Fanclub Köthen, die ja die Choreo im Rahmen ihres Jubiläums gestaltet haben und auch gezeigt haben. Und da konnte eben nochmal herausgearbeitet werden, weil auch die Recherche, wenn man sie bei Google kurz gemacht hat, kam eben auf diese Band und auf diese Verwendung des Spruches, der auch bei der Choreografie zu sehen war. Die Fanszene hat dann relativ schnell klargestellt, halt stopp, wir haben eine Zaunfahne, die es weit länger gibt als die Band, diese Liedzeile formuliert hat. Und dann war, okay, die Fanszene ist Urheber dieses Spruchs, ja, der um 2012 mittels der Fahne eben verwendet wurde und die Band hat sich eben nachträglich dem bedient. Ja, und das ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig zu betonen. Klar, trotzdem hast du dann einen Spruch, der schon sehr martialisch daherkommt. Ja, und im Endeffekt wollte der Fanclub eben die Rivalität ihrer Region zum Fußballverein in Halle eben da nochmal deutlich machen, weil Köthen ist, was die Entfernung angeht, näher an Halle als Magdeburg und trotzdem ist es, sind da viele Blau-Weiße oder werden da auf jeden Fall die blau-weißen Fahnen hochgehalten. Das war nochmal ganz wichtig, dass da eben, bevor man zu schnell Schlüsse kommuniziert, auch nach außen wirklich die Gespräche geführt werden. Wir saßen dann auch nochmal bei einem offizielleren Termin zusammen. Und das war ganz wichtig. Martin Geistert hat sich ja jetzt auch nochmal geäußert, sowohl in der Volksstimme als auch dann nochmal im Podcast dazu Stellung bezogen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Zeigt auch, dass der Draht zwischen Verein und Fans, aktiver Fanszene, kurz ist und gut ist. Und trotzdem muss man natürlich sagen, ein abgeändertes Stasi-Symbol, muss man auch klar kritisieren, ja, auch wenn es in Blau-Weiß, sage ich mal, abgeändert wurde und geschmückt war, das steht eben nicht mit den Werten des 1. FC Magdeburg in Verbindung, ja, und haben wir auch eine klare Haltung, ja, aber es ist eben nicht schwarz-weiß, sondern man muss eben drüber reden, man muss es sich angucken und ich glaube jetzt im Nachgang, das Ergebnis, wie wir gesprochen haben, welche Prozesse wir angegangen haben, das war dann doch, glaube ich, sehr konstruktiv. Und natürlich betreiben wir auch immer noch viel Aufklärungsarbeit, Kontextualisierung dieser Choreo, weil nicht alle sind sowohl Fanszene technisch in dem Bilde. Ja, und natürlich kamen auch viele Fragen von außerhalb, von anderen Vereinen. Mensch, was hat es denn damit auf sich? Genau.
Und da ist es dann, glaube ich, auch ganz wichtig, eben, dass auch Medien tatsächlich differenzieren. Da braucht man sich auch gar nicht alle, sag ich mal, über einen Kamm scheren, weil unter anderem die Volksstimme relativ schnell auch versucht hat, einen tieferen Zusammenhang und Hintergrund herzustellen, also auch in die Recherche gegangen ist und relativ früh auch schon diesen Zusammenhang dieser Rivalität, die du genannt hattest, dann herzustellen, was ja auch gut ist. Haben leider nicht alle gemacht, ist natürlich eine schnelle Schlagzeile, was aber, glaube ich, sinnvoll ist, so oder so, da eine Differenzierung eigentlich immer anzuregen, weil der vermeintlich erste Impuls selten der richtige ist, wenn man es dann nochmal ein bisschen genauer betrachtet, denke ich.
Ja, denke ich auch. Muss ich auch sagen, der eine Volksstimmenartikel, der war differenziert, der hat sich das auch nochmal angeguckt, hat auch nochmal ein, zwei Stimmen zu Wort kommen lassen, die in dem Bereich, also die sich mit beispielsweise Symboliken Ostdeutschland oder auch ehemalige DDR, Sowjetunion schon auch beschäftigen, weil ja, man muss ja schon sagen, die ostdeutschen Fanszenen oft auch da irgendwie Anspielungen machen. Ja, und das ist, glaube ich, total wichtig, nicht sofort eine Schlagzeile zu haben, sondern differenziert zu gucken, Stimmen einzufangen und dann daraus eben auch nochmal einen anderen Kontext zu schreiben, als, sage ich mal, nur drauf zu hauen.
Du hattest es eingangs erwähnt, was auch sehr wichtig ist, ist ja das Projekt Viktoriaplatz, was du ja mit ins Leben gerufen hast, auch federführend. Erzähl uns mal kurz, worum geht's genau und vor allem, wo seid ihr, sage ich mal, in diesem Fall, wo sind die Mitarbeitenden dann auch zu finden im Stadionumlauf?
Ja, genau. Also Ziel ist es im Endeffekt, Personen, die beim Fußball sich unwohl fühlen in Form von Diskriminierung oder Gewalt, dass die eine Möglichkeit haben, Ansprechpersonen im Stadion zu finden. Ja, da sind wir mittlerweile zu dritt bei jedem Spieltag. Immer in grüner Bekleidung erkennbar. Und wir haben mittlerweile auch einen Ort, sind jetzt im Stadion neben Eingang Nord 1, ja, also ungefähr hinter Block 1 und 2 zu finden, haben einen Rückzugsraum, wo man, wenn man auch mal ein bisschen Ruhe braucht oder mal ein Wasser trinken möchte, sich auch zurückziehen kann. Wir haben die Möglichkeit, Personen umzusetzen. Das heißt, wenn man sich in einem Block unwohl gefühlt hat oder einen Vorfall war, trotzdem noch das Spiel verfolgen möchte, dass wir quasi Ausweichplätze haben. Wir können auch an Fachberatungsstellen weitervermitteln. wenn es da noch einen tieferen Bedarf gibt, den Vorfall zu besprechen oder aufzuarbeiten. Genau, das ist im Endeffekt, ich sage mal, wir haben einerseits ein Schutzkonzept und andererseits haben wir aber auch eine praktische Hilfe vor Ort am Spieltag. Ja, es ist, wir haben ja 26.000, 27.000 Menschen manchmal im Stadion ausverkauft und da passieren natürlich auch Dinge. Es wird Alkohol getrunken, es gibt auch grenzüberschreitendes Verhalten und da wollen wir eben für die Betroffenen dann auch da sein, wenn sie sich bei uns melden oder wenn sie über andere bei uns gemeldet werden oder uns ansprechen. Ja, wir haben eine Telefonnummer, die erreichbar ist am Spieltag. Wir haben eine E-Mail-Adresse und mittlerweile eben auch einen Ort, wo man uns aufsuchen kann. Oder man kann eben die mobilen Teams im Stadion auch direkt ansprechen. Im Endeffekt, wie die Leute zu uns kommen, das ist egal. Wenn sie zu uns kommen, dann helfen wir. Ja, wir haben auch einen kurzen Rat zum Sicherheitsdienst und auch zum Sanitätsdienst, die bei Bedarf auch noch hinzugezogen werden können. Und genau, Ziel soll es sein, alle Leute, die bei uns im Stadion sind, sollen am Spieltag irgendwie eine gute Zeit haben. Und da soll im besten Fall keine oder keiner mit einem negativen Gefühl oder negativen Erlebnis nach Hause gehen. Ja, das wäre natürlich wünschenswert, dass das komplett passiert. Ist natürlich auch, müssen wir realistisch einschätzen, weil so vielen Menschen passiert immer was. Das ist egal. Das passiert aber auch auf Festivals, in Diskotheken, Oktoberfest etc.
Dass die Abläufe gut funktionieren, wurde auch nochmal deutlich durch eine Fernsehreportage, in der dann verdeckt, glaube ich, einfach angefragt wurde, um zu gucken, funktioniert denn das Angebot der Vereine? Und kannst du ja berichten, also es hat bei uns gut funktioniert.
Ja, wir haben gut abgeschnitten. Es war auch für uns, weil wir wussten auch im Vorhinein nicht, dass wir quasi anonym getestet wurden. Das ist dann auch erst mit Veröffentlichung der Reportage passiert. Aber hat, glaube ich, gezeigt, dass wir gute Arbeit machen. Ich glaube, es ist immer an so einem Spieltag, die Kommunikationswege muss man immer im Blick haben, dass die auch gut funktionieren. Ja, im besten Fall soll auch alles bei den richtigen Leuten ankommen. Auch bei uns kann es passieren, dass aufgrund von Nichtwissen vielleicht mal was untergeht. Da sind wir aber dran, eben diese Lücken zu schließen. Und ja, das war auf jeden Fall ein Zeichen, dass wir uns auf die Fahne schreiben können, okay, wir machen eine gute Arbeit, so soll es sein und versuchen das natürlich weiterhin so umzusetzen an den Spieltagen.
So Felix, jetzt kommen wir zu einer Premiere. Ich hatte es im Vorlauf schon mal angekündigt. Du weißt nicht, wer genau diese Nachrichten an uns gesendet hat, aber wir haben ein paar Sprachnachrichten für dich. Und wir würden gleich mal mit der ersten anfangen und mal gucken, ob du erkennst, wer diese Frage gestellt hat.
Hallo Felix, meine Frage an dich ist, wenn deine Arbeit als Fanbetreuer eine Superkraft hätte, welche wäre das und wie oft musst du sie an einem Spieltag einsetzen?
Jetzt natürlich die erste Frage, weißt du, wer sie gestellt hat?
Ich dachte schon, dass Max Grimm die stellen wird, aber nee, es ist seine Kollegin Victoria. Ja, welche Superkraft? Ich glaube, also wenn ich könnte, würde ich gern fliegen, weil dann könnte ich noch schneller an Orten sein und ich würde mich gern, duplizieren können oder teilen können, je nachdem, wie man es möchte, weil dann könnte ich an vielen verschiedenen Orten gleichzeitig sein, dann müsste ich vielleicht auch nicht mal fliegen. Ja, also so, dass ich mich klonen könnte. Ich glaube, das wäre gut am Spieltag.
Im Zweifel beides, dann kannst du jeweils vor Ort dann noch, bevor du dich geteilt hast, sogar dann noch hinfliegen.
Genau, richtig.
Sehr gut. Die Victoria hat noch eine zweite Frage und da sind wir natürlich auch mal ganz gespannt, was du darauf sagst.
Eine weitere Frage, was war dein lustigstes Erlebnis mit einem Magdeburger Fan? Gibt es eine Anekdote, die dir sofort in den Kopf kommt, wenn du an typisch Magdeburg denkst?
Oh, das ist eine gute Frage, schwierig zu beantworten. Ich glaube, man kann sagen, es gibt sehr viele Unikate, allgemein beim Fußball und auch beim 1. FC Magdeburg, wo man immer wieder schmunzeln muss, dass es die gibt. Jetzt direkt eine Anekdote fällt mir nicht ein, aber ich glaube, das ist auch Fußball, dass man so viele verschiedene Leute trifft, auch in verschiedenen, sage ich mal, Situationen. Wir begleiten auch beispielsweise, wenn möglich, die Sonderzüge von der aktiven Fanszene zu Auswärtsspielen. Und da ist es immer wieder lustig, wenn man dann, weiß ich nicht, nach dem Spiel, im besten Fall noch gewonnen, sich irgendwie im Arm liegt, noch mit dem Feierabendbier anstoßen kann und ja, eine gute Zeit hat und auch lachen kann.
Sehr schön, ja. Dann haben wir eine weitere Frage. Es ist erneut nicht Max Grimm, aber jemand anders, der dir auch sehr vertraut ist.
Ja, hallo Felix, hier ist Gerald, dein Kollege aus der Fanbetreuung. Was mich persönlich schon immer mal interessiert hat, wo wir bis jetzt noch nicht drüber gesprochen haben, wie sich so dein Wandel so vollzogen hat von wirklich einem aktiven Ultra hin zur Fanbetreuung, wo du ja jetzt beiden Seiten gerecht werden musst.
Bisschen schon angedeutet vorhin, aber führ es gerne nochmal aus.
Ja. Ja, danke Gerald für die Frage. Grüße hier auch von mir. Ja, das war also bei mir auf jeden Fall auch ein Prozess. So, also man kann sagen, ich bin ja also bis 2017 aktiver Teil der Fanszene gewesen, auch in der Ultragruppe gewesen, da dann quasi ja ausgetreten. Ich war immer so Mensch, ganz oder gar nicht, egal was es ist. Hobby, Job, Freizeit etc. Das, wenn ich Dinge mache, die auch gut machen will, richtig machen will und auch irgendwie fokussiert. Und ich habe gemerkt, ja, so die Jahre 15, 16, 17, dass, sage ich mal, so das Brennen auf Fußball, auf den Club, auf 24/7 alle Spiele mitnehmen, dass das so ein bisschen abgenommen hat. Das hatte unterschiedliche Gründe. Damals noch großer Fußballromantiker, deswegen war ich auch immer ein Kritiker der Ausgliederung beispielsweise, weil ich immer gesagt habe, okay, du willst ein e.V. anfeuern und keine GmbH. Ja, mittlerweile sehe ich das auch entspannter, ja, mit Abstand und sehe auch, würde mich natürlich freuen, wenn immer noch alles unter ein e.V. laufen würde. Es gibt ja auch immer noch einzelne Vereine, bei denen das so ist. Aber es ist eben, ja, es ist im Fußball, es ist Profifußball, es ist Konkurrenz. Und da gibt es eben auch ein paar Aspekte, die eben für eine Ausgliederung sprechen. Dann hat, und da kann ich glaube ich für ganz Block U sprechen, damals der Tod von Hannes 2016 uns alle stark beschäftigt. Natürlich sehr emotional, ja. Je nachdem, wie eng man mit Hannes befreundet war oder Kontakt hatte. Und das war, glaube ich, so ein Negativhöhepunkt, wo man sagen muss, ja, das war traurig, das war schlimm. Ja, und ich glaube, alle würden gerne die Zeit zurückdrehen und das ja, rückgängig machen, was da passiert ist. Und da war auch so ein Punkt von, okay, man denkt drüber nach, Ultrasubkultur ist ja nicht ausschließlich, aber hat eben auch ein Part, wo es um Gewalt geht, ja, Auseinandersetzungen, weil man sich mit anderen Fanszenen etc. Vergleichen will, weil man konkurriert. Ja, und da war so ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das hat jetzt irgendwie dazu geführt, dass ein Mensch aus der Fanszene beispielsweise gestorben ist. Ja, und das fing dann eben auch an, das, sage ich mal, drüber nachzudenken, kritisch zu sehen und auch zu sagen, okay, so dieses Gewaltding allgemein, das ist ja nicht nur in Magdeburg, das haben ja, es ist ja ein allgemein Fußballthema in allen Fanszenen, mehr oder weniger, dass man das halt hinterfragt. Und dann war es auch eine Zeit, wo ich für mich gesagt habe, ich will meine Prioritäten im Leben so ein bisschen anders setzen. Wollte da auch wieder mehr, weil es ist ja schon ein Commitment, ja, hatte ich ja schon erzählt, Choreos basteln, 24/7 über ein FCM nachdenken, mitzugestalten. Das gibt auch einem ganz viel, aber man lässt eben auch ganz viele Sachen eben weg. Ja, und dann sagt man, okay, ich will mehr wieder vielleicht meine eigenen Prioritäten, damals, ich habe auch gern Sport gemacht, irgendwie darauf mehr den Fokus zu legen. Man fehlt dann eben nicht bei Oma oder Opas Geburtstag, weil man auswärts ist, sondern man ist dann eben bei dem Geburtstag, alles so eine vielen kleinen Dinge. Und genau, das hat mich eben dazu bewegt und bin oder war aber danach, wenn ich beim FCM war, war das auch immer eine gute Zeit. Das war, also man kann FCM in vielen, sage ich mal, unterschiedlichen Formaten erleben. Und ich war danach trotzdem froh, wie ich den FCM erlebt habe. Ja, eben nicht mehr organisiert in einer Gruppe, aber trotzdem noch im Fanblock lautstark unterstützend, aber eben weitaus weniger Spiele besucht. Ja.
Froh wirst du wahrscheinlich auch über die kommende Frage sein. Hör mal rein.
Hallo lieber Felix, Du hast in deiner Funktion ganz viele verschiedene Stadien kennengelernt und auch unterschiedliche Fangruppen. Und was uns ja umtreibt, ist die Frage, was uns besonders macht. Also aus deiner Perspektive, was unterscheidet den FCM-Fan von anderen Fußballfans?
Matti Geistert, unser kaufmännischer Geschäftsführer, mit umgehend einer Fachfrage an dich.
Ja, definitiv. Ja, ich glaube, wenn ich mal so einen Blick ins Stadion werfe und die Kurve und die Fanszene, muss man sagen, also was Vorteil war in Magdeburg, auch zu meiner Zeit schon, ich bin, würde ich mich auch noch identifizieren, Generation Amateurfußball. Ja, also die meisten Clubspiele, die ich erlebt habe, waren in der vierten Liga zwischen Meusewitz, Plauen etc. Und ja, unserem Stadion mit 3.000, 4.000 Zuschauern ungefähr. Und was, glaube ich, das Besondere ist an der Entwicklung und Entstehung, dass es auch immer, man, also die Kurve, der Block immer mit dem sportlichen Erfolg auch gewachsen ist. Und das war auf jeden Fall ein Vorteil, wer sich noch erinnern kann, Block U auf der Nord, damals noch bestuhlt, relativ weit oben zwischen den Pfeilern irgendwie angefangen und dann irgendwann doch den Schritt nach unten gegangen. Und damit auch hatte man natürlich bei 3.000, 4.000 Leuten im Stadion und auf der Nord wahrscheinlich ungefähr, weiß ich nicht, 1.000, einen anderen Zugang als, okay, wir wollen jetzt hier Stimmung machen und muss wie jetzt 12.500 auf der Nord irgendwie überzeugen. Ja, sondern es ist mitgewachsen, Leute sind zum Club dazugekommen und dann war klar, okay, hinterm Tor, hinter der Nord, das ist der Stimmungsblock. Was uns auf jeden Fall immer zugeschrieben wird, dass ja, die Kurve lautstark ist, brachial ist. Das ist, glaube ich, ein Merkmal. Wir haben, beziehungsweise das war damals auch immer das Ziel, dass man eben auch eine eigene Handschrift, Identität entwickelt. Ja, und ich glaube, die sieht man jetzt auch immer noch. Die sieht man in Choreografien, die sieht man in, wie ist das Stadionheft von Block U gestaltet. Ja, oft eher klare Linien, einfache Muster, nicht zu verspielt. Immer mal natürlich Ausnahmen bestätigen die Regel. Und das ist, glaube ich, auch irgendwo eine Zaunfahnenkultur. In den ersten Jahren wurden Zaunfahnen immer noch Stoff und dann Farbe und dann wurde losgepinselt. Mit der Zeit hat man da auch, die Fahnen gibt es auch immer noch. Mittlerweile hat man dann aber angefangen, okay, man näht diese Zaunfahnen. Ja, das heißt natürlich nochmal viel mehr Handarbeit. Pinseln ist auch Handarbeit, aber viel mehr Handarbeit, detaillierte Handarbeit und natürlich auch irgendwo ist die Zaunfahne dann auch langlebiger und hochwertiger. Ja, das sind so Sachen, die immer versucht werden wurden und auch immer noch werden, in der Fanszene zu kommunizieren. Das heißt, wenn Leute irgendwie auch eine Zaunfahne haben wollen, dass man sagt, okay, guck mal, das gibt's hier bei uns. Ja, wir haben so einen Stil und es wäre schön, wenn das auch irgendwie in der Richtung wird. Ohne jetzt aber total, sag ich mal, Controlletti zu spielen und drüber zu schauen, ja, sondern es ist immer eine Orientierung. Ansonsten arbeitet die Fanszene natürlich auch immer viel mit Mustern. Ich kann mich an 50 Jahre FCM erinnern, wo irgendwie das ganze Stadion im blau-weißen Muster war. Der Magdeburger hält auch immer viel die Tradition hoch, ja, also wir haben ja auch immer wieder, ob es jetzt bei 74 war, Jubiläum oder 50 Jahre FCM, die Wimpel beispielsweise dargestellt. Also wir haben auch immer einen Bezug zu den erfolgreichen DDR-Zeiten, ja, und wollen auch immer viele Elemente oder werden viele Elemente der Tradition auch damit einfließen. Und das ist so eine Handschrift, die gibt's, die wird gepflegt und das kann man, glaube ich, sagen, jetzt so ein Format Clubfan gibt es, glaube ich, nicht, weil ich habe schon gesagt, das ist super unterschiedlich, super divers. Was halt schön ist am Spieltag, du hast einen blau-weißen Schal und eigentlich bist du, wie man so schön sagt, in der blau-weißen FCM-Familie. Ja, also da brauchst du nicht viel Unterstützung für die Mannschaft, einen blau-weißen Schal, manchmal noch ein kaltes Bier in der Hand und ja, dann halten alle zusammen, egal woher sie kommen, was sie vielleicht jobtechnisch machen, oder. Ja, und das ist, glaube ich, das total Schöne.
Und Martin hat noch eine zweite Frage.
Lieber Felix, wir als SFC Magdeburg unterstützen ja unterschiedlichste Projekte mit einer Weihnachtsspende. Und jetzt gibt es ja wahnsinnig viele Projekte, die unterstützungswürdig sind. Und gib uns mal einen Einblick darin, wie du diese Projekte auswählst, die am Ende von uns gefördert werden.
Ja, gern. Also letztes Jahr hatte ich quasi das Projekt das erstmalig durchgeführt. Wir versuchen dann natürlich immer ein breites Feld an Organisationen zu unterstützen. Letztes Jahr hatten wir beispielsweise das Frauenhaus, wir hatten die Banus-Mission, wir hatten ein Mädchen aus, sage ich mal, dem FCM-Gebiet, was Autismus hat, unterstützt. Das vierte fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber das kommt noch bestimmt. Genau, wir versuchen immer Organisationen zu unterstützen, die, sage ich mal, auch nicht zugeschüttet werden mit Spenden. Ja, also es gibt, glaube ich, Vereine und Institutionen, da gehen regelmäßig Spenden hin. Das soll auch so sein, das ist auch gut. Aber wir gucken eben, oder ich gucke dann auch immer mal so, okay, was gibt's für Nischen, die aber total wichtige Arbeit machen. Ja, also letztes Jahr eben beispielsweise das Frauenschutzhaus. Dieses Jahr wollen wir den Verein Wildwasser unterstützen, die auch ganz wichtige Arbeit machen für betroffene Frauen von sexualisierter, häuslicher Gewalt etc. Ja, ist eine Fachberatungsstelle, weil das steht auch irgendwo in Verbindung zum Beispiel mit dem Viktoriaplatz, ja, dass wir sagen, okay, Thema Antidiskriminierung ist total wichtig, Gewaltschutz ist irgendwo auch ganz wichtig und da wollen wir eben unterstützen. Ja, dazu kommt noch dieses Jahr zum Beispiel, dass wir auch das Anti-Gewalt-Training in Magdeburg, was es schon viele Jahre gibt, unterstützen. Die waren auch auf der Suche nach Spenden, haben uns aktiv angefragt und da waren beispielsweise auch schon Leute aus dem Stadion, Clubfans, die eben im Zuge Auflage von einem Stadionverbotsverfahren zu so einem Anti-Gewalt-Training gegangen sind. Das finden wir unterstützenswert, weil sich da wirklich explizit mit dem eigenen Gewaltproblem oder den eigenen Gewalttaten auseinandergesetzt wird und im besten Fall, dass die Menschen, die da hingehen, danach gewaltfrei leben können und ihr Leben bestreiten können. Genau, ansonsten unterstützen wir dieses Jahr noch Ärzte der Welt, die jetzt neu in Magdeburg eine Praxis eröffnet haben und Menschen behandeln, die nicht krankenversichert sind, aus den verschiedensten Gründen oder nicht mehr sind, und behandeln die und unterstützen eben auch, dass die wieder in die Krankenversicherung kommen, wenn möglich. Ja, also wir versuchen da immer so ein bisschen Nischen und aus unterschiedlichen Bereichen Organisationen zu unterstützen.
Ein ganz wichtiger Teil eben auch, der zeigt, dass Fußball und der 1. FC Magdeburg eben deutlich mehr ist als nur der Fußball als solcher, sondern dass es eben auch um die Gesellschaft und die gesellschaftliche Verantwortung geht. Ne?
Ja, genau. Die vierte Organisation vom letzten Jahr ist mir noch eingefallen, da haben wir die Drogenberatungsstelle in Magdeburg unterstützt und da ist es eben so, dass wir auch nicht einfach sagen, Mensch, hier habt ihr Geld und was damit passiert, ist uns egal, sondern wir gucken schon immer konkrete Anlässe und zum Beispiel bei der Drogenberatungsstelle war es so, dass auch da Kontext Fußball, natürlich wird da auch viel Alkohol und auch andere Sachen konsumiert, die eben auch zu Abhängigkeiten führen können. Das heißt, es ist auch total wichtig, dass es solche Einrichtungen wie die Beratungsstellen gibt, die die Leute unterstützen, den Konsum in den Griff zu bekommen und im besten Fall auch da abstinent zu werden. Und da haben wir die Selbsthilfegruppe unterstützt, weil die auch, sage ich mal, nach erfolgreicher Therapie, nach erfolgreicher Behandlung trotzdem sich immer noch treffen, um einfach im Austausch zu bleiben, um sich auch zu bestärken gegenseitig, nicht wieder dem Konsum hinzuwenden. Das war zum Beispiel letztes Jahr auch noch ein Projekt, was wir unterstützt haben.
Wir haben zwar keine weiteren Sprachnachrichten, aber noch zwei Fanfragen auch für dich. Der Lukas fragt nämlich, was war denn deine beste Auswärtsfahrt mit den Fans zusammen? So ist es korrekt.
Jetzt die Frage, dienstlich oder privat?
Sowohl als auch. Sag ich jetzt mal.
Ja. Dienstlich kann man, glaube ich, sagen, dass die Fahrten beispielsweise mit dem Sonderzug immer viel Spaß machen, ja, weil man hat irgendwie viele Gesichter, die man kennt, man kann sich austauschen, man hat wenig Reisestress, außer dass man in einem coolen Zug sitzt, wo man auch noch die Fenster runter machen kann. Das ist auch noch ein bisschen, sage ich mal, Oldschool-Charme und dann einfach danach, nach Abpfiff auf der Nachhausefahrt irgendwie noch schön zusammensitzen kann, ein Bier trinken kann, über Gott und die Welt quatschen kann, ist ja nicht immer nur Fußball, um was da geht, sondern auch privat mal erfährt, was ja bei dem einen oder anderen los ist. Also das ist immer schön, genau, und ich glaube, insgesamt, so ist es zumindest für mich, machen mir die kleinen Spiele immer ein bisschen mehr Spaß. Klar, Hertha war jetzt auch cool im Olympiastadion, weil es einfach beeindruckend ist, aber so die kleinen Touren, sag ich mal jetzt, letzte Saison fällt mir zum Beispiel ein in Fürth, wo Elhan Kouri noch den Ausgleich schießt und irgendwie Richtung Gästeblock rennt, auf den Zaun klettert und der ganze Block dreht durch. Das sind dann so Momente, die, die sind besonders, die sind cool, das macht Spaß. Und ich glaube, privat oder damals als Fan, die schönste Auswärtsfahrt müsste ich auch überlegen. Wir hatten ja auch ein, zwei Spiele, ja, bei Hutnik Krakau, beziehungsweise ein Spiel mit dem FCM damals, und dann hatten wir als Fanszene nochmal ein anderes Spiel besucht, und das war auch immer interessant, mit dem Club ins Ausland zu fahren, mit Bus irgendwie nochmal, auch Fußball, aber schon auch ein bisschen andere Fußball Kultur, sage ich mal, in Ansätzen oder Nuancen zu erleben. Ja, das war auch immer sehr schön, nach Krakau zu fahren, beispielsweise mehrere Stunden im Bus, und dann, wie gesagt, das eine Spiel mit dem Club da, wo irgendwie vorher und nachher noch ein schönes Fest war. Das war wirklich einzigartig, und ich glaube, das bleibt auch allen, die dabei waren, in Erinnerung.
Neps fragt, was ist denn deine schönste FCM-Fahne bzw. Choreografie?
Ich glaube, Zaunfahne, würde ich sagen, ist, ich weiß nicht, wer die kennt, beziehungsweise hätte ich zwei. Einmal eine Fahne, wo eine 1965 drauf ist, und der Spruch, noch ist Magdeburg nicht verloren, noch sind wir die Größten auf der Welt. Auch aus einer Zeit entstanden, wo der Club nicht so erfolgreich war. Aber ein cooles Ding, weil es ist einfach unser Gründungsjahr. Die ist cool gestaltet in Form von, es ist nicht irgendeine Schriftart, die ich im Internet finde, sondern damals noch aus einer Hand entstanden, der auch Clubfan war, der auch Ultra war. Das ist auch immer nochmal mehr Identifikation. Und dann eine ähnliche Fahne, Original Ultra von der Blue Generation, die auch noch einen Oldschool-Charme hat. Und ja, ich glaube, das sind so die, die ich am coolsten finde. In dem, wahrscheinlich habe ich jetzt auch mehrere vergessen, die ich gar nicht mehr so auf dem Schirm habe, aber in der breiten Masse und Choreo, glaube ich, die Pokalschreck-Choreo damals gegen
Borussia Dortmund, ja.
In Augsburg?
Die mit der Soul-Choreografie war, glaube ich, für Borussia Dortmund. Meinst du die?
Ja.
Ja, genau.
Ja, genau. Ja, also die war, glaube ich, cool mit den Glitzereffekten, mit den Augen, die geleuchtet haben. Der Spruch war cool. Ja, das war, glaube ich, eine von vielen. Aber oft muss ich sagen, jetzt letzte Saison fand ich auch die mit die Blockfahne, mit den Trikots, mit den verschiedenen. Das hatte auch was, weil es einfach so die, auch so ein bisschen ja immer Geschichte erzählt, aber anders.
Sehr schön, ne? Dann kommen wir auch schon zu einer schönen Tradition mittlerweile, zum achten Mal, die Kurzpassrunde. Ich stelle dir fünf Fragen, die ich jedem Gast immer stelle, und bisher kamen schon höchst unterschiedliche Antworten dabei raus. Wir sind gespannt. Welches versteckte Talent hast du?
Versteckt. Ich glaube, ich kann ganz gut, Kunstunterricht lag mir auch immer. Ich glaube, ich kann ganz gut malen, aber bin nie so richtig weiter tiefer reingegangen.
Der Zusammenhang hätte sich jetzt ganz gut ergeben, vielleicht bei der einen oder anderen Choreo, oder?
Achso, also, und vielleicht kann ich auch ganz gut tanzen.
Okay.
Auf einer Feier.
Welche Schlagzeile möchtest du gerne mal über dich lesen?
Oh, über mich? Weiß ich gar nicht. Das ist, ist eine schwierige Frage. Muss ich nochmal nachdenken, vielleicht greifen wir die nachher nochmal auf.
Die stellen wir ein bisschen zurück, genau. Ja. Dein Lieblingsstadion nach und neben der Öffnet Arena.
Das Ernst-Grube-Stadion war schon cool. Und ich glaube, jetzt aktuell auch ein bisschen als Fußballromantiker der Kunstsportpark in Leipzig, von Chemie Leipzig.
Dein Lieblingsort in Magdeburg?
Stadtpark und die Elbe.
Sehr gute Wahl, ja. Dann kommen wir gleich zurück auf die Frage, welche Schlagzeile möchtest du denn gerne mal über dich lesen? Und ich warne schon mal vor, danach kommt dann noch was Ähnliches mit einem Plakat. Also
Okay, dann würde ich auch so ein bisschen in Fußballrichtung gehen, was die Schlagzeile angeht, dass ich als Fanbetreuer mit meinem Team die Mannschaft und die Fans bei einem internationalen Punktspiel begleiten darf.
Okay, und dann die fiktive Situation. Ich habe eine LED-Wand am Hasselbachplatz. Was würdest du darauf gerne sehen wollen?
Na, die Spielankündigung für das internationale Spiel.
Das hatte ich mir nämlich fast gedacht und passt ganz hervorragend zusammen. Ich danke dir schon mal vielmals. Du bekommst gleich wie immer natürlich dann unsere Gäste das letzte Wort nochmal. Kann nur darauf hinweisen, hört euch den Podcast natürlich gerne auch mehrfach an, hört euch aber auch gerne natürlich unsere anderen Folgen an, unsere anderen 7 Folgen. Abonniert unseren Kanal, hinterlasst gerne eine Bewertung oder eben auch super gerne Feedback, entweder direkt über die Kanäle oder auch per E-Mail. Und wie angekündigt, vielen Dank, dass du dabei warst, Felix, die letzten Worte gehören dir.
Ja, danke auch erstmal und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Heim- oder Auswärtsspiel. Wenn ihr auswärts fahrt, nehmt Mutti, Vati, Bruder, Schwester mit, weil das sind oftmals coole Touren, auch die kleineren Spiele, nicht nur HSV oder Olympiastadion in Berlin. Das hat ganz viel Charme und macht richtig Bock und genau, bis dahin.
Bis dann, macht's gut.
Einmal immer. Der FCM-Podcast, das Original. Mit blau-weißen Grüßen vom 1. FC Magdeburg.